Willkommen zu Maidons Meinung. Wir stellen die Sendung heute unter das Motto Power for a New World. Was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich. Erstmal begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo.
Sehr gutes Motto. Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe mich da inspirieren lassen.
Erstaunlich.
Von einem Index. Okay. Zu dem kommen wir ganz am Ende. Wir sprechen erstmal einleitend nochmal über den Gesamtmarkt. Der Nasdaq 100 wird uns gerade eingeblendet. Jetzt haben wir zu Wochenbeginn wieder Verluste gesehen. Die Konjunktursorgen sind wieder ein bisschen hochgekocht an der Wall Street. Der Boden offenbar immer noch nicht erreicht. Wir sind doch noch nicht wieder in den Bullenmarkt übergegangen.
Der Wochenstart war wirklich schlecht. Aber zurück mal in die letzte Woche. Wir hatten in der vergangenen Woche zumindest beim Nasdaq Composite 5 Tage in Folge mit steigenden Kursen. Das gab es zuletzt im November letzten Jahres, also vor einem guten halben Jahr, in diesem Jahr noch gar nicht. Also das sieht man jetzt hier nicht so unbedingt im Chart, aber das war schon mal, sagen wir mal, zumindest ein Zeichen, dass der Markt noch lebt, dass man auch ein paar Tage nacheinander steigende Kurse haben kann. Und es gab ja auch einige Entspannungssignale, was die Inflation betrifft. Die Arbeitsmarktdaten waren gut, das hat ein bisschen die Rezessionsängste wieder gelindert. Also es ist nicht alles schlecht. Jetzt gab es natürlich so einen kleinen Rückfall Anfang der Woche. Klar, die Sorgen sind jetzt nicht über Nacht vom Tisch, aber zumindest auch der ganze Auftakt in den Juli kann sich schon mal sehen lassen. Jetzt wird sich zeigen, wie es weitergeht in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Dann ist nämlich Quartalssaison, Unternehmensergebnisse kommen. Und das wird ganz wichtig werden, wie die ausfallen. Denn am Ende zählt ja das, was tatsächlich bei den Firmen passiert und wie sie auf diese Inflation und Rezessionsgefahren, wie sie damit zurechtkommen. Das wird sich dann zeigen.
Also du glaubst noch rückblickend dann, wenn wir in ein paar Monaten auf die jetzige Zeit zurückschauen, das ist der Beginn des Bullenmarktes.
Ich glaube nach wie vor, dass genau dieses Tief hier, ich glaube, das war der 24. Juni oder irgendwann im Juni, dass das tatsächlich der Beginn des neuen Bullenmarktes ist. Ich lege mich da jetzt mal fest.
Gut, dann werden wir das hier uns im merken. Kopf behalten. Genau.
Und das werden wir aber erst dann erfahren, wenn der Markt 20% gestiegen ist. Ja. Also dann, ja, wahrscheinlich hier oder so ungefähr.
Kann noch ein bisschen dauern, bis wir dann
gewiss haben. Das kann noch ein bisschen dauern. Wir werden jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen 20% nach oben marschieren. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Es wird sehr volatil bleiben, das kann man, glaube ich, sicher sagen. Die einzige Aussage.
Ja, ich glaube, da lege ich mich auch mit drauf fest. Jetzt schauen wir auf ein paar Einzelwerte und wir starten mit BYD, wo es ja weniger gute Neuigkeiten eigentlich nicht. Es gab Gerüchte, Spekulationen, dass Warren Buffett eventuell seine Anteile verkauft hat und die Aktie hat dementsprechend...
Ja, nicht verkauft hat, sondern verkaufen will oder wird. Aber das Ganze ist heute Morgen aufgeploppt, ganz erstaunlich. Es sind wohl offensichtlich genau 225.000 Aktien bei der Clearingstelle in Hongkong aufgetaucht. Und das ist genau die Positionsgröße von Warren Buffett. Die hat er im Jahr 2008 gekauft, damals zum Preis von, ich glaube, etwa 1 Euro umgerechnet, also er hat gutes Geld verdient, über 2000% plus. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört an diesem Gerücht, also woran ich auch nicht glaube. Klar, die Stückzahl stimmt überein, aber Warren Buffett verkauft eigentlich Aktien nicht, weil sie gestiegen sind. Und er nimmt auch keine Gewinne mit, sondern im Gegenteil, gut laufende Aktien lässt er im Bestand. Und er ist jetzt mittlerweile seit 14 Jahren Investor bei BYD. Und es gibt überhaupt keinen Grund, weder fundamental, wie gesagt, vom Gewinn her auch nicht, weil er lässt solche Aktien gerne weiterlaufen, diese Position zu verkaufen. Insoweit kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen und sehe tatsächlich diesen doch recht deutlichen Rücksetzer. Heute Morgen ging es 12% runter in Hongkong. In Deutschland sind wir ja vergleichbar 11%. Das sehe ich eher als Kaufgelegenheit. Ich kann mich auch irren, aber es gab schon mal dieses Gerücht, dass Warren Buffett verkauft im Jahr 2014. Ich weiß nicht, haben wir noch einen langen Chart?
Ja, genau, haben
wir auch. Vielleicht sieht man das, ich weiß nicht, ob man es sieht im Chart. 2014, nee, sieht man nicht. Da gab es nämlich auch schon mal das Gerücht. Und da ist die Aktie tatsächlich im Tagesverlauf sogar um 50% gefallen, hat sich dann aber relativ schnell auch wieder erholt. Also das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass so ein Gerücht kommt und ich glaube, es wird beim Gerücht bleiben. Die Frage ist, was mit diesen Aktien ist, die da in dieser Clearingstelle aufgetaucht sind. Man munkelt auch, dass es eventuell sein kann, dass Warren Buffett die Aktien für Leerverkäufe, also für Hedgefonds zur Verfügung stellt, damit die auf fallende Kurse spekulieren können, halte ich jetzt auch für nicht so plausibel. Und wie bei dir selber hat sich auch gemeldet, hat gesagt, wir haben keine Dokumente oder Ähnliches vorliegen, dass unser Großinvestor Warren Buffett seine Position veräußern will.
Ist Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dafür bekannt, dass er solche Gerüchte schnell aus der Welt schafft oder lässt du die einfach mal so unkommentiert?
Er wird das nicht kommentieren. Ja. Davon kann man ausgehen, dass da keine Erklärung kommt. Es wird jetzt einfach so sein, dass wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann kein Verkauf stattfindet und sich die Aktie dann, so glaube ich zumindest, wieder erholt. Denn ansonsten fundamental, ich habe ja oft genug darüber gesprochen, gibt es da überhaupt keinen Grund oder für diesen Kursrückschlag heute. Klar, wir haben ja einen schwachen Börsentag, gestern eine schwache Börse gehabt. Insoweit hilft es natürlich noch, den Kurs noch weiter fallen zu lassen. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Gelegenheit für alle, die Ja, die schon lange mal. Ja, man sieht jetzt auch hier im Langfriststart diese Rücksetzer jetzt eigentlich nicht so dramatisch.
Aber wäre eine gute Gelegenheit, wenn man wie du nicht denkt, dass hier Herr Buffett.
Genau, wer glaubt, dass Warren Buffett verkauft. Aber selbst dann, also ich meine, 2014 hat Beaver Dee gelebt hauptsächlich von diesem Warren Buffett Investment. Der hat ja ursprünglich mal 10% gekauft, das sind jetzt noch knapp 8 durch Verwässerung. Heute ist Beaver Dee natürlich weit mehr als Warren Buffett. Wenn sich da ein adäquater Käufer findet, dann wäre das sogar gar nicht mal so dramatisch, denn Beaver Dee lebt heute nicht von einem Star-Investor, sondern von dem Unternehmenserfolg und der hat eigentlich gerade erst begonnen.
Dann schauen wir auf Tesla. Da gibt es wie immer jede Menge Neuigkeiten. Produktionsstopp angekündigt in der Grünheide. Herr Musk wird doch nicht Twitter übernehmen, was du ja eigentlich immer präferiert hast als Option.
Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Muss er, glaube ich, 1 Milliarde Strafe zahlen. Wobei Twitter klagt ja jetzt noch dagegen. Aber
es wird nicht zur Übernahme kommen, schlussendlich, oder?
Nein, das ist das nicht. Das ist jetzt ausgeschlossen. Also ich glaube, man kann auch eine Übernahme nicht einklagen. Es geht dann wahrscheinlich um die Strafzahlung, die vielleicht ein bisschen höher ausfällt oder auch nicht. Ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Ich bin froh, dass das Thema jetzt vom Tisch ist. Die Aktie von Tesla hat davon nicht profitieren können. Sie hat unter dieser Übernahmespekulation gelitten. Sie hat jetzt keine Erholungsrallye hingelegt, was natürlich auch so ein bisschen daran lag, dass gestern nun kein so guter Tag war an der Börse und darum ist Tesla auch gefallen. Ja, es gab sonst viele Nachrichten. Dieser Produktionsstopp, sowohl in Shanghai als auch in Grünheide, ist planmäßig, um danach dann eben die Produktion hochfahren zu können. Das ist nichts Außergewöhnliches, macht Tesla hin und wieder mal. Insoweit alles im grünen Bereich. Ja, die Aktie versucht sich weiterhin auch hier in dieser Bodenbildung und da muss man mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, nach wie vor ein Ausbruch nach oben. Nochmal, so günstig gab es Tesla noch lange nicht mehr, KGV etwas über 40. Und es hat, glaube ich, auch jemand ausgerechnet, wie gut die Q2-Zahlen gewesen wären, wenn es keinen Produktionsausfall in Shanghai gegeben hätte. Dann wären die Zahlen nämlich auf Rekordniveau gewesen. Insoweit kann man jetzt nur hoffen, dass Shanghai durchproduziert, dass es dann nicht nochmal zu einem Lockdown kommt. Das weiß man ja nie so genau bei den Chinesen, was da so passiert. Und wenn dem so ist und Grünheide und Texas hochgefahren werden, dann dürften die Q3-Zahlen sehr gut werden. 24. Juli ist dann nochmal wichtig. 24. oder 20. 24. glaube ich, da kommen die Quartalszahlen letztendlich.
Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es doch der 20. war.
Aber ich glaube, der 20. war es, ja, 20.
Genau, ja. Ich habe, als ich mir die Themen für heute durchgelesen habe, kennst du dieses Kinderspiel, wo man irgendwie 10 oder 5 Bildchen sieht oder 4 oder 5 Worte und eins passt nicht in die Reihe, so such das, was quasi nicht dazu passt, raus. Nee. Und so ging es ja beim nächsten Wert, weil wir haben ja sehr, sehr viel erneuerbare Energien heute in der Sendung.
Ja, passt nicht.
Und Uniper.
Das ist das exakte Gegenteil. Ein Gaskonzern, dem es offenbar nicht so gut geht. Und nicht so gut ist untertrieben. Also Uniper ist quasi klinisch tot. Also wird nur noch von künstlichem Beatmungssystem am Leben gehalten. Denn dann das Geschäftsmodell, dieser Gasverkauf mit dem günstig gekauften Gas aus Russland, das ist, es existiert nicht mehr. Uniper muss jetzt Gas teuer zukaufen. Man wird in diesem Jahr wahrscheinlich 10 Milliarden Euro Verlust machen. Man hat jetzt schon viel Geld bekommen von Fortum, dem Mehrheitsaktionär aus Finnland. Die wollen nichts mehr machen. Deutschland will Uniper retten. Uniper wird auch als Unternehmen sicherlich überleben, weil es ist systemrelevant durch die Gaslieferung. Aber für die Aktionäre sehe ich tiefschwarz, denn da wird nicht mehr viel überbleiben von der Aktiengesellschaft als solche. Ich weiß nicht, ob Uniper ganz verstaatlicht wird, ist denkbar. Oder aber das wird so stark verwässert, dass für die Aktionäre am Ende nicht mehr viel überbleibt. Also das sieht man ja auch am Kursverlauf, dass diese Hoffnung, dass da noch irgendeine Rettung ist. Selbst wenn Uniper gerettet werden würde, wäre es ein Unternehmen, das nur Verluste produziert, was ja auch niemand haben will. Also es gibt eigentlich keine Lösung für Uniper schon, aber für die Aktionäre nicht. Und insoweit würde ich hier auch nicht mal mehr spekulieren auf eine Gegenbewegung, sondern absolut Abstand nehmen.
Okay, Hände weg, ganz klar von Uniper. Man haben ja noch viele Alternativen heute in der Sendung mit dabei, wo man eher draufsetzen könnte und die auch profitiert haben. Jetzt zu Wochenbeginn Nord Stream 1, das sind ja auch Wartungsarbeiten, für 2 Wochen rundab wird es abgeschaltet, aber man hat so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht die Sorge, vielleicht wird es nicht wieder hochgefahren.
Genau, und deswegen sind gestern sämtliche europäische Solar- und Windaktien zum Teil recht deutlich gestiegen. Macht jetzt auch nicht wirklich so viel Sinn, denn wir werden es nicht schaffen, bis zum Winterbeginn jetzt so viele Winteranlagen und Solarparks zu installieren, um die Gaslücke, die dann entstehen würde, zu schließen. Das wird dann schon ein paar Jahre dauern, bis wir das erreicht haben. Aber dennoch, klar, die Börse spielt solche Themen natürlich gerne. Also gestern massive Kursgewinne. Heute geht es übrigens weiter nach oben für Energiekontor, einem Installateur von Windparks, der auch Wind, teilweise Solarparks hat, aber diese Windparks auch teilweise selbst betreibt. Und natürlich so vor allen Dingen auch in den Genuss von den hohen Strompreisen kommt. Denn ja, eines ist klar oder zwei Dinge sind klar, die Strompreise werden wahrscheinlich dauerhaft hoch bleiben und der Ausbau der Erneuerbaren wird forciert werden. Was mir noch so ein bisschen fehlt, sind konkrete Maßnahmen. Es wird jetzt immer viel geredet, was wir alles haben müssen, aber es wird wenig konkret. Aber das wird auch kommen. Und insoweit glaube ich, dass diese Aufwärtsbewegung, die ja da ihren starken Beginn genommen hat, dazu Kriegsbeginn in der Ukraine, als dann klar wurde, diese Rohstoffabhängigkeit müssen wir lösen, dass das der Auftakt war. Also wir sind jetzt hier sicherlich nicht am Ende und wir werden es gleich sehen. Einige Aktien haben wir auch schon die alten Höchststände rausgenommen und das wird bei Energiekonto wahrscheinlich auch noch passieren. Denn das ist ein Trend, der ja nicht nur sehr groß ist, sondern auch wahrscheinlich sehr, sehr lange anhalten wird. Wir werden viele Jahre brauchen, um die Erneuerbaren dahin zu bekommen von der Kapazität, wo sie sein müssen, um dann tatsächlich den großen Teil der fossilen Brennstoffe kompensieren zu können.
Dann schauen wir doch gleich auf den nächsten Player, der auch eben davon profitiert hat und profitieren wird, mittel- und langfristig, Encavis.
Genau, da ist man schon ein bisschen weiter. Da ist das ist nicht das Rekordhoch, aber das Jahreshoch schon in greifbarer Nähe. Encavis ist ein Solarparkbetreiber, auch Windparks, aber Schwerpunkt sind hier Solarparks. Betreibt diese Parks ausschließlich selbst, also ist dann noch mehr, kommt noch mehr in den Genuss der hohen Strompreise. Und das ist, glaube ich, in den Gewinnprognosen alles noch gar nicht so drin. Man weiß natürlich auch nicht genau, wie hoch die Strompreise bleiben werden oder wie hoch sie vielleicht noch steigen werden. Das ist alles noch, aber das ist natürlich, entweder wird es gut oder es wird sogar noch besser. Insoweit ist Encavis in einer sehr komfortablen Situation. Und ja, das Solargeschäft ist sicherlich vielleicht sogar noch ein bisschen größer oder ausbaufähiger als das Windgeschäft, weil natürlich auch weniger Widerstände sind. Insoweit ist das für mich im Solarmarkt in Deutschland sicherlich ja eine der Top-Aktien, wenn nicht sogar die.
Wir machen die Sendung, ich weiß nicht wie viele Jahre, wäre schon länger. Wir hatten immer wieder mal so Hype-Phasen rund um Solar und auch Windwerte. Aber jetzt ist so ein bisschen das Point of No Return. Jetzt wird es
ja,
nicht mehr
in diese Rückzeit ergeben. 2011 Fukushima, März 2011 war das, wo Solar- und Windaktien, glaube ich, 50% gestiegen sind an 2-3 Tagen. Aber das war dann auch in 5-6 Tagen wieder weg. Das ist diesmal wirklich anders, weil wir hatten ja schon vorher einen Trend, ökologisch, ökonomisch. Es hat immer so ein bisschen der politische Wille gefehlt. Der ist jetzt da und hier sehen wir 7C Solarparken, auch einen Solarparkbetreiber, ähnlich wie Encavis, nur 2-3 Nummern kleiner. Aber diese Aktie ist eben schon ja, über das alte Allzeithoch in diesem Fall sogar drüber und ist jetzt nach oben frei. Und das erwarte ich oder sehe ich auch bei allen anderen Aktien. Und das hier ist dann eigentlich erst der Startschuss. Klar, auch 7C hat sich ja schön entwickelt. Übrigens ein ganz, ganz solides Unternehmen. Firma sitzt in Bayreuth. Ich habe schon oft mit dem Firmenchef gesprochen. Und der hat eigentlich immer ganz solide das Geschäft ausgebaut und hat immer Wort gehalten. Und ja, jetzt kann auch er wahrscheinlich ein bisschen mehr Dynamik bekommen und vielleicht noch schneller vorankommen.
Holen wir noch Wind in den Energiemix, Ørsted, als dein Favorit aus der Windbranche, hast du uns auch noch mitgebracht.
Genau, auch hier ging es zuletzt doch ja nicht sehr dynamisch, aber zumindest konstant nach oben und das in einem ja doch sehr unsicheren Marktumfeld, was ganz schön ist. Die 200-Tage-Linie wurde überschritten und ja, wenn man so sieht, wir haben einen Abwärtstrend seit einem Jahr und der ist aber auch kurz davor gebrochen zu werden. Also das sieht auch höchst spannend aus und Offshore-Wind, also Windanlagen auf hoher See, werden eine tragende Säule der neuen Energieversorgung sein. Und da gibt es natürlich viele Player, viele große Ölkonzerne mischen da auch mit. Ørsted selbst war ja mal früher ein Ölkonzern, ein dänischer, ist jetzt ein reiner Anbieter von Windstromparks. Also man betreibt diese Parks selber und profitiert natürlich auch wiederum von den hohen Strompreisen. Ja, das sieht gut aus.
Hieß Ørsted damals schon Ørsted? Oder haben sie sich damals umbenannt?
Nein, die hießen anders, aber frag mich jetzt mal, wie. Ich hab's
vergessen.
Sie muss gerade so. Nee, die hießen schon anders.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, für was Ørsted steht.
Das weiß ich auch nicht.
Na gut,
so viel Sachen zu googeln nach der Sendung.
Das ist doch Wahnsinn. Wir schauen aber jetzt noch auf einen Solarwert, bevor wir auf diesen Index, den ich eingangs geteased habe, zu sprechen kommen. Jinko Solar, da ist auch Allzeithoch in fast greifbarer Nähe.
Genau, das Allzeithoch war bei 90. Wir waren jetzt schon fast an der 80 dran vor ein paar Tagen. Jetzt gab es dann doch wieder mal einen Rücksetzer, aber das ist ja bei der Aktie normal. Man sieht ja, die Schwankungen sind enorm, aber es ist ganz klar ein Trend zu erkennen und wir haben jetzt auch diese Höchststände vom oder Zwischenhochs vom letzten Sommer nach oben rausgenommen und jetzt ist eigentlich nur noch die 90er-Marke, das war das Hoch aus dem Jahr 2020. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis das fällt bei Linko Solar. Ich sage es nochmal, Börsenwert 3 Milliarden, Umsatz 10 Milliarden, das ist ein Verhältnis, was einfach nicht passt. Das passt nur dann, wenn man keinen Gewinn macht und diese Zeiten bei Linko Solar sind vorbei und das dritte und vierte Quartal, da dürften die Gewinne sprudeln und dann tatsächlich auf Sicht von mehreren Jahren ist dann auch mal eine Bewertung mit einem einfachen Umsatz denkbar und dafür müsste sich die Aktie, einfache Rechnung, 10 geteilt durch 3 macht, etwas über 3, also müsste die Aktie jetzt nochmal verdreifachen, dann hätten wir Kurse von über 200. Das ist eine Sache, die sehen wir jetzt nicht innerhalb von 6 oder 12 Monaten, aber auf Sicht von 2 bis 3 Jahren ist das durchaus möglich, denn ja, Solar ist ein, ja, der, vielleicht sogar der wichtigste Baustein in der neuen Energieversorgung. Und Linko Solar ist der größte Modulbauer der Welt. Da schließt sich dann der Kreis.
Und deswegen hat Linko Solar auch seinen Platz gefunden in einem neuen Index, den du aufgelegt hast. Wir haben jetzt hier den Wochenchart, deswegen wird es ein bisschen seltsam aussehen.
Genau, den gibt es erst seit einer Woche. Gibt es auch erst seit einer Woche. Das war eine ganz einfache Überlegung. Ich habe mir überlegt, ich mache mal einen ganz einfachen Index. Ich weiß gar nicht, ob man einen Index mit 4 Aktien Index nennen darf, aber ich denke mal, ab 2 kann man das
dann wahrscheinlich. 3 ist eine Party, also sind 4 auch ein Index.
Genau, 3 ist eine Party, 4 ist ein Index. Ich habe mir einfach überlegt, ich suche meine Favoriten aus dem Bereich Solar, Wind, Batterie und Elektromobilität. Und da ist bei Solar war die Wahl relativ einfach, das war dann Linko Solar. Bei Wind war es nicht ganz so einfach. Orsted ist sicherlich mein Favorit, aber Energiekonto ist sicherlich auch eine Aktie, die mir sehr gut gefällt. Es gibt Aktien, die da keine Chance gehabt hätten, wie Nordex. Also Orsted macht das schon Sinn. Bei Batterie war es auch nicht ganz klar. Klar, Varta ist eine Favoritenaktie von mir, aber Varta ist natürlich auch Schwerpunkt des Geschäfts ist ja immer noch, sind die Coin-Batterien, die kleinen Mikrobatterien für Kopfhörer allen voran. Aber man will natürlich jetzt in diesen Markt einsteigen, Batterien für Elektroautos und so weiter. Gibt es auch nicht viele Alternativen zu Varta. Es gäbe noch die Samsung STI und es gibt noch die Freya Battery, die mir sehr gut gefällt, die aber eigentlich zu klein ist. Also insoweit war Varta die solide Wahl. Und dann als bei Elektroautos war dann ja für mich BYD im Moment schon der Favorit in den nächsten Jahren, auch was das Kurspotenzial betrifft. Tesla ist sicherlich ein Wettbewerber, aber BYD, glaube ich, der ist noch etwas mehr zuzutrauen in den nächsten Jahren. Insoweit ja ein schöner Mix. Das ist ein bisschen wie ja, so Orsted und Varta sind so die beiden vielleicht nicht ganz so dynamischen Aktien, so als Abwehr und vorne im Sturm. die beiden Chinesen, Linko Solar und BYD. Finde ich spannend. Ich bin mal gespannt. Also zu Anfang waren alle gleich gewichtet. Nach einigen Tagen sieht man schon so ein bisschen die Aktien, die gut gelaufen sind. Linko Solar ist ein bisschen mehr gewichtet, jetzt 26%, und die schlecht gelaufen sind, vergleichsweise schlecht, wie bei die gerade mit dem heutigen Tag, nur noch bei 24. Mal gucken, wie das in einem Jahr aussieht mit der Gewichtung, wer dann am besten gelaufen ist.
Stimmt, wird spannend.
Aber die Kombination ist, glaube ich, schon interessant. Klar, wenn man natürlich, man kann auch alle 4 einzeln kaufen, aber das Gute ist, man kann auf diesen Index. Wir sehen hier nochmal die WKN. Das ist das Indexzertifikat. Das ist die DR0ABR. Das bildet den Index 1:1 wieder. Und zwar immer genau geteilt durch 10. Also der Index war mal bei 100. Jetzt ist er bei 104 und das Zertifikat ist bei 10,40 Euro. Oder aber man kann auch, wenn man möchte, das Ganze mit Hebel erwerben. Da gibt es verschiedene Produkte, Mini-Futures von Morgan Stanley aufgelegt. Einfach mal auf der Seite schauen. Und es gibt, glaube ich, auch Faktorzertifikate. Also da ist
viele Möglichkeiten.
Kann man alles machen, aber natürlich, wer es ganz solide haben will, einfach auf das Indexzertifikat zurückgreifen. Da kann auch nichts passieren. Bei Mini-Futures kann man ja immer mal ausgenockt werden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sich diese Index halbieren wird. Aber stark schwanken würde schon. Man sieht ja, die Aktien schwanken auch stark. Ja, schauen wir mal, was aus Power for New World wird.
Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Das war's fast für den Moment. Wir wollen aber noch kurz auf eine Sendung teasen. Gestern stand ich hier mit Florian Söllner im Studio. Wir haben darüber gesprochen. Es wäre doch mal wieder Zeit, dass es eine Sendung mit dir und Flo gibt zum Thema Tesla. So ein Versus, hier Maidon versus Söllner. Und wir haben das Ganze tatsächlich aufgezeichnet.
Ja, direkt gestern schon. Ja.
Direkt gestern Mittag sind wir da in Medias Res gegangen. Das Ganze wird heute um 14 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal bei uns und auch auf der Homepage veröffentlicht als Premiere. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es war eine heiße Diskussion.
Ja, es war schon sehr hitzig. Also wir waren noch ein bisschen draußen, es war zwar draußen kalt, aber kalt waren wir dann irgendwie doch nicht.
Okay, wer neugierig geworden ist, wie gesagt, 14 Uhr wird das Ganze live gehen, danach natürlich jederzeit on-demand abrufbar. Erstmal danke für heute.
Ja, nichts zu sagen, gerne.
Und ja, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.